So, wir starten mal gleich den ganzen Spaß hier, wie immer, mit unserem wunderbaren Intro. David hat schon den Kopfhörer abgenommen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Willkommen bei einer neuen Folge von Raps in Real Talk, euer Podcast für interessante Themen aus der Functional Fitness, CrossFit-Szene und noch was Neuem und sonst allem, was uns sonst noch unter die Fittiche kommt, ihr Lieben. Für euch heute an den Mikes. Wolfscoach David auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Wolfscoach Lukas heute mit dabei. Und ich bin auch Lazar, Headcoach bei den Wolves Athletes, beziehungsweise in Braunschweig ansässig, Wolves Athletics. Grüßen euch, ihr lieben Menschen.
Ich bin der Lazar und ich bin auch dabei.
Achso, habe ich das gesagt? Ich bin auch dabei. Ich darf heute. Mal gucken, wie das später hier gedroppt wird, das Ding. Wir haben einen schönen Splitscreen mit drei tollen, wunderschönen, hübschen Menschen am Start. Ja, euch zwei fehlt ein Bart, definitiv. Also ich plädiere dafür, dass ihr euch einen richtig guten, schönen, starken Bart wachsen lässt.
Ich habe keinen Bartwuchs.
Wird bei mir auch nichts.
Da gibt es 12-Jährige, die mehr Bart haben als ich. Das lassen wir lieber sein.
Fehlt es euch an Testosteron?
Ich darf mir keinen Bart stehen lassen.
Ach, stimmt. Stimmt.
Kleiner, genau,
also
David und ich wissen Bescheid, aber wir machen mal kurz mal eine kleine Einleitung. Also, wer ist Lukas? Herzlich willkommen, Lukas.
Hallo, ich bin Lukas. Ich bin 33 Jahre alt, bin beruflich Feuerwehrmann und Notfallsanitäter und mittlerweile auch Coach bei den Wolves. Genau, so viel erstmal zu mir.
Und dann ist nur Schnäuzer wegen Atemschutz möglich. Die Feuerwehrleute, die ich kenne, genau. Die Bart tragen, die tragen dann alle Schnurrbart.
Ja, kommt im November wieder.
Ja.
Aber auch sexy. Das kann auch ganz gut sein.
Ja, Lazar, das sehe ich bei dir auch im November. Alles runter, nur der Schnörres bleibt.
Genau, oh, bei mir wirst du eher so das andere Ding sehen. Ich mache so auf tschetschenische Freiheitskämpfer. Ich
hole
mir den Schnauzer ab und lass mir nur den Bart stehen.
Das kannst du machen. Oder ich würde bei dir auch so ein klassisches Hufeisen, würde ich bei dir auch sehen.
So einen richtigen, ja, genau. So, verstehe ich. Oldschool. So wie der Typ von, nicht bei Happy Gilmore, der eine war das doch, oder? Der Pfleger, der den Ben Stiller gespielt hat.
Ja, und ja, Happy genau. Gilmore,
der hat auch so einen Hufweisen gehabt. Nice. Ey, was ist heute Thema, David? Du hast mich angesprochen und hast gesagt, hey, da müssen wir dringend drüber reden.
Weil du mit deinen Aussagen wieder ein bisschen polarisiert hast, glaube ich. Ausnahmsweise mal, das passiert dir nicht so häufig.
Nee, kann ich überhaupt nachvollziehen.
Aber weil du es inhaltlich schon vorbereitet hast, sag ich mal, ein Stück weit aufgearbeitet hattest, auch über dein Instagram, wollte ich gern mal mit dir über den aktuellen Zone 2 Trainingshype sprechen oder allgemein diesen Zone-Hype hier und da, Zone 2 Running, dies, das, wo du ja sagst, der Trend ist eigentlich, oder eigentlich sollte der Trend schon längst sein, mehr über Critical Power und Prozente deiner Critical Power zu sprechen, anstatt immer nur über reine Pulswerte zu sprechen. Auf der anderen Seite ist ja diese Critical Power Betrachtung ja zeitgemäß und wahrscheinlich auch die modernere, aber glaube ich auch bisher eigentlich fast nur im wirklichen Science-Bereich, in der Anwendung, selbst im langen Distanz-Ausdauersport, Triathlon, Marathon, Ultramarathon, Trailrun und so weiter, wird immer mit der Pulszone gearbeitet. Das mag auch daran liegen, dass das viel einfacher ist. Du kaufst dir eine 70-Euro Garmin-Uhr, hast die am Handgelenk oder eine 50-Euro Polarstrap, was auch immer, hast das Ding oben, siehst deinen Puls und kannst sehr einfach damit arbeiten. Ja. Critical Power ist wahrscheinlich der bessere Parameter, aber wahrscheinlich auch deutlich schwerer, benötigt entweder viel mehr Testing, um die Datenbasis zu haben, oder einen deutlich ausgebildeteren Athleten, der sich selber viel besser einschätzen kann, um dort in diesen Zonen umher zu sein. Aber wie gesagt, ich wollte so viel zur Einleitung. Jetzt darfst du gerne deine steilen Thesen raushauen, warum Zone 2 nicht das Richtige ist.
Oh, das ist das.
Jetzt bin ich gespannt.
Warum ist Zone 2 nicht das Richtige? Also, erstmal müssen wir definieren, was ist Zone 2? Ich glaube, das ist, glaube ich, erstmal die Basis, über die wir uns hier einigen müssen. Also worüber sprechen wir, wenn wir über Zone 2 sprechen? So, ist das jetzt einfach nur das, was uns unsere Polar, Garmin, whatever, Whoop sagt, in dem Kontext und in dem Moment? Oder ist das etwas, was objektiv ist? Ist das etwas, was nur subjektiv stattfindet, Zone 2? Der Hype ist ja dadurch entstanden, dass man gesagt hat, wie können wir viel Volumen reinkriegen in unser Training, um eine Effizienzförderung zu schaffen, einen Effizienzaufbau, um den Fokus und die Priorität auf die Effizienz zu legen, ohne das System viel zu sehr zu überlasten. Basierend auf der Annahme oder anders, basierend eher auf der Evidenz und dem, was wir wissen aus Ausdauer, Endurance-based Sportarten, Volumen ist der Schlüssel zum Erfolg und nicht Intensität, zum Nachhaltigen. Intensität ist immer okay, wenn ich peaken will, wenn ich kurz pushen will, wenn ich Laufhärte haben will, wenn ich das brauche. Braucht man immer. So. Aber wie viel Intensität kann ein Kipchoge im Training haben? Weißt du so, wie groß der Anteil? 5-10%? So, keine Ahnung. Deswegen ist die Frage einfach, wie definieren wir überhaupt Zone 2 jetzt erstmal? Was ist das physiologisch? Zone 2 ist einfach nur das Framing, was genau, wir draußen jetzt am Markt haben.
Aber wenn du jetzt die breite Masse fragst oder das, was Whoop und Co. dir sagen, da sind es wahrscheinlich, sagen wir mal, das geht von 70 bis 80% von deinem Maximalpuls. So wird's.
Max Heart Rate.
Genau. So wird's in der Regel in den meisten Fitness-Apps, Trackern und so weiter als Zone 2 verkauft.
Jetzt ist algorithmisch auch dargestellt.
Ja. Genau. Und jetzt ist die nächste Frage. Ich würde
Lukas gerne mal seine Perspektive dazu, ja, mein Lieber. Also können wir, Lukas, ganz kurz mal, bevor du darauf eingehst, warum es wichtig ist, deinen Standpunkt zu hören, ist, glaube ich, gib uns mal einen kleinen Erfahrungseinblick, so, wo kommst du her sportlich beispielsweise? Was war so, bevor wir uns jetzt kennengelernt haben in dem Functional Fitness Kontext, was war deine Base? Wie war das für dich? Wo kommst du her?
Ja, also ursprünglich komme ich eher aus der Ausdauerszene, Ausdauerbubble. Hab angefangen mit Laufen, aber so wie jeder andere, keine langen Distanzen oder sonst irgendwas. Und dann durch eine Knieverletzung bin ich aufs Rennradfahren gekommen. Hat mich da auch so fasziniert, die langen Distanzen in Angriff zu nehmen. Dann irgendwo in Triathlon abgebogen, da auch Richtung Langdistanz. Und das war irgendwie immer das, was mich fasziniert hat. Und nachdem ich dieses Langdistanz-Ding abgeschlossen habe, bin ich dann nochmal nur ins Laufen übergegangen und dann halt
da muss ich kurz Ultrarunning. Welche Langdistanz hast du gemacht?
Ich habe eine selber gemacht. Ich habe für den Ironman Hamburg trainiert.
Okay.
Und dann kam Corona und dann habe ich gedacht, gut, jetzt hast du die Fitness. Und ich wollte eigentlich auch nur gucken, ob ich es packe. Okay. Und ich hatte jetzt keine Zielzeit oder sonst irgendwas. Und dann habe ich tatsächlich in Eigenregie das Ding gemacht mit zwei Freunden, die mich da unterstützt haben. Und dann rein auf das Finish dann hingearbeitet und dann auch durchgezogen. Genau. Und dann eben, ja, Ultrarunning, dann die ganz langen Dinger. Und genau, daher komme ich dann eben aus der Ausdauerszene, dann da alle meine Ziele erreicht und dann wollte ich was anderes machen. Und jetzt bin ich in einer anderen Bubble unterwegs.
Nice. Oh, direkter Bogen.
Ja, Zone 2.
Wie viel Zone 2 hast du gemacht?
80%.
Beschreib mal Zone 2. So ein bisschen aus dem,
was für mich ist Zone 2 hauptsächlich, um den Fettstoffwechsel zu trainieren. Ne? Gerade in den ganz langen Endurance-Geschichten, die über, was weiß ich, 10, 12 Stunden gehen. Du musst halt deinen Fettstoffwechsel maximal pushen. Der muss einfach funktionieren. Ohne den geht gar nichts. Und das war eigentlich bei mir der Hauptgrund, um Zone 2 zu trainieren. Und natürlich, um eine richtige Grundlage zu schaffen. Ne? Die aerobe Kapazität maximal auszubauen, weil das ist der Bereich, in dem du dich bewegst. Und deswegen habe ich auch versucht, dieses 80-20 zu machen. Also 80% echt ganz piano, lange Sachen, low intensity. Und dann wirklich nur 20% und die dann richtig hart. Aber ja, Hauptbestandteil war, den Feststoffwechsel maximal zu optimieren.
Also ganz gezielt, physiologisch gesehen, geht es dir um die Entwicklung und den Aufbau quasi oder den Fokus darauf, diesen Fettstoffwechsel so effizient wie möglich zu machen.
Das ist das Hauptaugenmerk eigentlich mal gewesen.
Ist interessant, denn Frage ist jetzt, nur rein fürs Verständnis, ne? Wir lernen ja alle voneinander im Endeffekt. So, ne? Wie sind die Perspektiven, wie ist die Basis und so weiter und so fort. Ich gehe da nochmal dann ein bisschen gezielter darauf ein. Wenn wir sagen, es geht uns um den Fettstoffwechsel primär beispielsweise, würdest du sagen, was machen wir dann im Kontext beispielsweise von einem Marathon?
Das ist genau das gleiche Prinzip.
Du hast einen guten Marathonläufer oder eine Läuferin, sie läuft den Marathon in 2:30 zum Beispiel.
Dann bist du aber schon ein sehr guter Marathonläufer.
Ja, vollkommen. Du bist schon ein sehr guter. Wenn jemand 4 Stunden Marathon läuft, also ganz ehrlich, dann ist es drauf geschissen, ob du halt einen guten Fettstoffwechsel hast oder halt, was auch immer. Bei 4 Stunden Marathon bist du halt jenseits von gut und böse. Was ich meine?
So. Hey, ja, aber da kommst du ja in
Bereiche. 4 Stunden sind mein Ziel im Herbst.
So.
Aber da kommst du ja in Bereiche, wenn du so schnell einen Marathon läufst, dann bist du auch nicht mehr auf den Fettstoffwechsel angewiesen, weil einfach die Dauer gar nicht mehr ausreicht. Du kannst einfach den Tank schnell leer machen, weil die ganze Belastungsdauer nicht so lang ist. Also du
Du hast
kommst
genug
gar nicht
Glykogen drin.
in die Bredouille, genau. Die Tanks sind nach, weiß ich, 2,5 Stunden leer, dann ist dein Rennen auch zu Ende, Feierabend. Also du musst gar nicht mehr weitermachen. Von daher ist für die Athleten der Fettstoffwechsel fest zu vernachlässigen, aber ich glaube, das ist nicht deren Fokus dann, wenn du in den Zeitdomänen unterwegs bist.
Und der Durchschnittsläufer, wie lange läuft der?
Also
Wie
4 Stunden
lange
ist, glaube ich,
da?
immer so ein Ziel für alle, für die Hobbyathleten zu sagen, ich will das Ding in unter 4 Stunden oder 4 Stunden knacken, ja.
Und das ist interessant, weil du halt mit der Annahme halt des Fokus auf den Fettstoffwechsel eine sehr große Spezifität einfach gibst in die Verbesserung dieses Elements. So, ne? Ich habe
Naja,
mir
es liegt
ein
ja
paar
auch
Dinge.
daran, du verbrennst ja nie sortenrein nur Fett oder nur Glykogen. Wenn aber dein Fettstoffwechsel effizienter wird, weil es ist ja sowieso so, auch auf einem Marathon bist du ja am Supplementieren mit Gels und Co. Nach spätestens, sagen wir mal, 90 Minuten.
Zu spät.
Auf dem Halbmarathon musst du wahrscheinlich nicht supplementieren, da kommst du vielleicht noch drüber, aber beim Marathon musst du auf jeden Fall früher ansetzen, viel früher wahrscheinlich, so wie Lukas jetzt gerade sagt. Und dann macht es halt auch, deswegen trainieren ja trotzdem auch diese Weltklasse-Athleten in der Zone 2, weil du halt diesen gemischten, also auch wenn du da dann einen 3,30er-Kilometer rennst, was für andere ein absoluter Vollsprint ist das für die, verbrennen die dort immer noch teilweise wahrscheinlich Fett mit und sind auch da nicht ganz nur im Glykogenbereich.
Ja, und das ist es ja. Deswegen ist es toll, die Diskussion einfach zu haben, weil es ist ja so super individuell, weil es kontextabhängig ist. So. Und das ist die Perversion dahinter, dass da draußen einfach gesagt wird, ey, Zone 2. Lass uns mal ein Beispiel nehmen aus unserer Bubble jetzt, in der wir uns bewegen. Wir haben eine Functional Fitness Bubble. Wir haben auf der einen Seite dieses High-Intensity-Ding mit diesen CrossFit-basierten Geschichten, klassisch Functional Fitness. Competition-like. Welche Rolle spielt dort Fettverbrennung?
Erstmal keine
Erstmal
oder wenig.
untergeordnet. Also außer
Es
du hast
sei.
jetzt wirklich High-Level-Competition-Wochenende, wo du ja inzwischen davon ausgehen kannst, dass du ein Event über eine längere Domäne hast. Da kann man dann davon
Wenn's.
sprechen, den Marathon-Row, den die mal bei den Games hatten, solche Geschichten. Da kann man dann davon
Genau.
sprechen, dass wir da in der Fettverbrennung sind. Aber auch wieder 80-20, das ist da auf jeden Fall die Minderheit der Tests.
Selbst bei einem Marathon über 2 Stunden rudern, wenn es ein Halbmarathon ist oder wenn es ein Full Endurance Run ist, ganz kurze Frage: Was ist der größte Limiter?
Der
Muskuläre
Kopf.
Ermüdung. Ja, der Kopf ist sicher, ne? Aber die muskuläre Ermüdung, das ist ja ein muskuläres Problem. Das heißt, die haben die ganze Zeit unglaublich intensive muskuläre Kontraktionen. Die hast du bei einem 4 Stunden Lauf auf dem Lauf hast du die nicht in der Form, keinster Weise.
Das sowieso. Wir können im
So.
Functional Fitness Kontext auch eh darüber sprechen, diese Definition von Zone 2 auf Pulsbasis, ob die überhaupt deswegen anwendbar ist, weil wir ja in der Regel Mixed Movements haben. Es gibt
Genau.
Movements, wo ich ganz klar akzeptieren kann, dass du da im Zone 2 Pulsbereich unterwegs sein kannst. Ski, Rudern, Laufen, vielleicht wenn du gut bist, Double anders.
Genau.
Zeig mir mal, wie du deine Pulskurve im Zone 2 Stil über 20 Minuten auf einer Ebene hältst, wenn du 20 Minuten lang Wallballs machst. Wenn du das schaffst, dann bin ich wirklich beeindruckt, aber das wirst du nicht, da gibt es keinen auf der Welt, der das schafft.
Und das ist halt, und deswegen ist es halt so dieser Hype gewesen. Und ich glaube, der Hype flacht auch wieder ein bisschen ab. Aber dennoch ist es sehr, sehr wichtig, weil jetzt, glaube ich, weltweit sehr, sehr viele Coaches einfach kontextualisiert da reingrätschen und sagen: Hey Leute, also als allererstes, was haben wir für Probleme? Ich zähle mal ein paar auf, die ich mir nur aufgeschrieben habe. Und zwar ist es, an einer Stelle ist es halt die Definitionen von Zone 2, deswegen ist es so cool, dass wir am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen haben, sind so unglaublich schwammig. Worum geht es da eigentlich? Ist es Herzfrequenz, das, was du genannt hast, David, so aus dem Thema der Datentracking-Geschichte, Garmin und so weiter? Sind das generell diverse Schwellenwerte? Welche Schwellenwerte? Worüber sprechen wir hier? Sind wir in welchem Bereich? GLA1, GLA2 im klassischen trainingswissenschaftlichen Kontext so gesehen. Wie viel spielt LA1 da eine Rolle? Wann ist die Schwelle? Was hat das mit Laktatproduktion und Abbau im Blut zu tun? Was ist mit der Atmung? Welche Rolle spielt die überhaupt? Wie viel Sauerstoff nehme ich auf und wie viel Sauerstoff gebe ich ab? Beispielsweise alle diese Methoden, egal wie wir versuchen, Zone 2 zu definieren, sind so schwammig, dass sie ihre Grenzen haben und immer wieder zur Verwirrung führen, einfach weil der Kontext dessen, worüber wir reden, wichtig ist. Am Ende, was wichtig ist für Zone 2, das ist einer der Punkte, ist halt, der Zweck ist ja ganz wichtig. Also warum mache ich das überhaupt? Das zu kontextualisieren und zu sagen, warum gebe ich jemandem Zone 2? Ja, lockeres Training, wenn wir das so definieren, wenn das Zone 2 ist, es soll Volumen aufbauen. Was haben wir? Die Ermüdung gering halten.
Damit Bewegungseffizienz.
Bewegungseffizienz schulen und den Platz und den Raum füllen zwischen harten Sessions, wenn wir intensive Sessions haben. Sei es jetzt zum Beispiel im HYROX Fitness Running, Fitness Race Konzept oder im Functional Fitness Konzept. Aber es gibt keine exakte Zahl, die ich damit treffe, weil es ist so ein Gefühl, du kannst so viel Zone 2 machen, wie du willst, so, es macht dich nicht kaputt. Am Ende ist es immer individualisiert, weil es wird versucht, um es besser zu verkaufen, wird immer versucht, alles zu standardisieren und zu generalisieren. Weißt du, so wie es im High-Intensity-Bereich diesen Fokus gab, so, ja, wir wissen Studien, viermal 4 Minuten High-Intensity-Intervalle, Pause X, fördern Mitochondriendichte, Kapillarisierung, Aufbau von Leistungsfähigkeit, starke Verbesserung VO2 Max und so weiter. Ne? Das Ding ist, erstens, Herzfrequenzwerte sind unglaublich individuell. Und wenn wir drei jetzt mal einfach nur mal kurz im Kontext.
Tagesformabhängig. Tagesform, Wetter, wenn es heiß ist. Versucht mal, wenn es heiß ist, also die letzten Wochen, wo wir teilweise 36 Grad haben, versuch mal bei 36 Grad nach deiner Pulsuhr Zone 2 zu laufen. Da bist du am Spazieren.
Du glühst. Also du musst ja, der Körper muss ja komplett eigentlich runterregulieren. Deswegen, stimmt mir bitte zu oder gebt mir Kontra. Das ist ganz wichtig. Ne? Also meine Punkte, die ich jetzt hier so mir Gedanken gemacht habe, ob das irgendeinen Kontext, also Sinn macht. Aber was wichtig ist, und das ist völlig in Ordnung, einsam müssen wir uns feststellen, Zone 2 ist keine Progression.
Also es ist doch.
Du wirst in Zone 2 nicht unendlich besser.
Deine Aber effektiver.
Du wirst in nichts unendlich besser. Alles genau. Hat ein Ende. Aber ich glaube, um dir da zu widersprechen und Lukas zuzustimmen, ich glaube, der Otto-Normalverbraucher und der Otto-Normalathlet, und da würde ich sogar sagen, ausnahmslos aus welchem Sport du kommst, kann erst einmal, indem er sich darauf fokussiert, in einem wie auch immer definierten Zone-2-Bereich zu arbeiten, nimmt er erstmal Gains mit. Du musst schon sehr austrainiert sein, um in Zone 2 keine Gains mehr mitzunehmen. Also Lukas, widersprich mir, wenn du was anders siehst, aber...
Nee, ich sehe es genauso. Gerade dieses Effiziente, also Zone-2, ganz lange Einheiten, egal bei was, das Movement verbessert sich, der Körper ökonomisiert sich, alles passt sich einfach an. Umso länger du das machst, umso besser wirst. Das ist ja wie auch im Functional Fitness, wir wollen Volumen reinbringen. Wenn die Technik stimmt, Volumen, 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 dann Intensität. Und das gleiche Prinzip kannst du auch darüber eigentlich übertragen.
Super Beispiel, wir wollen Volumen einbringen. David, dein Beispiel ist sehr interessant. Nehmen wir mal, du willst Ring Muscle Ups aufbauen. Was wäre eine effiziente Methode, um Volumen aufzubauen?
Ja, du fängst mit sehr kleinen Sets an, die du dann steigerst. Also du gehst nicht bis an die Muskelermüdung. Ähnlich ist es ja aber ja auch beim Zone 2 Training. Du ermüdest dich ja eigentlich nicht. Du brennst nicht ganz aus. Genau. Und was glaube ich auch. Jetzt. Auch noch ganz wichtig ist, und das wollte ich auch nochmal Lukas rübergeben, weil wir das bisher noch nicht drüber gesprochen haben, was Zone 2, glaube ich, gerade in diesem Super-Endurance-Bereich und in diesem Ultra-Endurance-Bereich nochmal ganz wichtig ist. Ich glaube auch gerade mentale Resilienz und so weiter ist auch in Zone 2 ein ganz anderes Thema, oder? Wenn man sich über eine Langdistanz über 8, 9 plus Stunden quält, das muss man vorher irgendwie auch mal mental auftrainiert haben.
Ja, mental sage ich immer wieder, sage ich auch Lazar immer wieder, diese ganzen theoretischen Sachen, alles schön und gut, aber du musst es halt im Kopf auch wuppen können. Ne? Und gerade bei den ganz langen Sachen, Langdistanz oder was auch immer, da kann der Körper noch so stark sein, wenn die Rübe nicht mitspielt und du dir da im Kopf sonst was zusammen denkst, du findest immer irgendwas, warum du langsamer laufen kannst oder warum du jetzt gerade eine Gehpause machst. Der Kopf entscheidet Kontext. Alles, bin ich.
Aber Kontext, was hat das mit Zone 2 zu tun?
In dem Bereich baust du die Resilienz auf, weil du da viel, viel Zeit verbringst und deine Gedanken.
Lauf mal 4 Stunden Zone 2. Einfach nur, es ist ja super langweilig. Du machst ja nichts. Du läufst einfach nur. So. Das musst du auch mal hinkriegen. Ja.
Wie sprechen wir jetzt über Hochleistungsathleten, die 4 Stunden am Stück laufen?
Nee. Oder nimm's Radfahren. Geht 4 Stunden einfacher. Ist genau das Gleiche. Versuch mal 4 Stunden deinen Pulswert zu halten auf dem Fahrrad, wie stumpf das ist.
Versuch erstmal jemanden in der bisher nur normale CrossFit-Class-Settings kennt, dazu zu überreden, 30 Minuten Zone 2 auf dem C2-Bike zu fahren. Dann,
Kannst du nicht.
das schaffen die Leute schon nicht.
Das
Ohne
kannst du
Musik,
nicht.
ohne Ablenkung, ohne Fernsehen.
Ja.
Setz die mal einfach nur vor eine Wand mit einem C2-Bike. Das funktioniert
Aber
schon nicht.
das
Deswegen
hat nichts
schwimmen
mit
ja auch so
Sehen zu
viele
tun.
Leute so ungern, weil beim Schwimmen
Aber das
kannst du
hat
mit
nichts.
niemandem reden. Du bist nur mit
Ja.
dem Boden von dem Scheiß-Schwimmbecken und den Kacheln alleine. 90 Minuten lang siehst du nur den Boden.
Und das hat nichts mit Resilienz zu tun.
Doch, mental.
Das hat
Mentale Resilienz, klar.
nichts mit Resilienz zu
Doch,
tun.
100%.
Doch, würde ich.
Bedeutet, die Stressadaption quasi auf einen entsprechenden Reiz zu haben. Nein, dem Reiz, dem Stressreiz, der da ist, dem zu widerstehen.
Ja,
Was ja,
du widerstehst, aufzugeben.
genau, oder einen fehlenden Reiz zu akzeptieren. Und also, wie gesagt, der ist da.
Merkst du? So, Resilienz ist so, Resilienz heißt stress-based. Resilienz heißt gegen Stress arbeiten.
Ja.
So.
Du widerstehst dem
Du widerstehst
Stress,
dem,
dass du
du.
nicht aufhörst.
Dein Körper,
Ja,
alles in dir sagt, es macht jetzt hier gerade keinen Sinn. Du musst nicht
genau.
weiterlaufen. Es ist kein Löwe hinter dir. Du musst nicht.
Es könnte langweilig sein.
Es ist
So.
langweilig, nicht es
Langweilig,
könnte, es ist.
Nee, ist es nicht. Du kannst ja auch Spaß dran haben.
Ja, es macht auch Spaß, aber das ist ja diese Resilienz, von der wir, glaube ich, reden. Du musst den Spaß darin finden, dass es einfach monoton
Darf ich,
ist.
schlag mal, such mal, such mal bitte Definition Resilienz. Such mal bitte. Ich will, dass wir den Kontext dazu haben. Ich möchte nicht einfach random unsere Meinung hier reinwerfen in den Raum und
Warum?
sagen,
Aber
ja,
dafür ist
alle
der
gleich.
Podcast doch da.
Du hast offensichtlich heute Bock zu polarisieren. Ich glaube, darauf hat sich Lukas voll eingestellt. Ich habe ihn darauf vorbereitet. Ich habe gesagt, Lukas, David ist so ein polarisierender Typ in unserem Podcast, der
Stimmt, du
macht
ja gar
immer
nicht so.
Thema. David, was sagt ChatGPT zum Thema Resilienz?
So. Sportliche Resilienz bezeichnet die Fähigkeit von Sportlerinnen und Sportlern, trotz Belastungen, Rückschlägen oder Stresssituationen im Training und im Wettkampfalltag leistungsfähig zu bleiben, sich von Misserfolgen zu erholen und daraus gestärkt hervorzugehen. Pass auf, sie umfasst sowohl psychische als auch physische Komponenten. Psychisch Umgang mit Druck, Niederschlägen, Verletzungen oder Kritik, Motivation und Selbstvertrauen aufrechterhalten. Und das ist es ja, Motivation aufrechterhalten. Flexibilität im Denken und Handeln. Und natürlich gibt es halt auch den physischen Bereich, Belastungsfähigkeit des Körpers, Verletzungsresistenz, Regenerationsfähigkeit und die Fähigkeit an hohe Trainings- und Wettkampfanforderungen sich anzupassen.
Ich beuge mich.
Jetzt
Ich beuge mich
noch
vor
mal, es geht nochmal
Motivation.
weiter. 4 Kernaspekte der sportlichen Resilienz sind erstens Anpassungsfähigkeit, auf unerwartete Situationen reagieren zu können. Zweitens Regeneration, physisch und mental nach Belastung schnell wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Jetzt kommt das dritte. Durchhaltevermögen, auch in schwierigen Phasen motiviert zu bleiben und Lernorientierung, Fehler und Rückschläge als Lernchancen zu nutzen.
Sehr schön. Wie war das Prompt, was du da reingegeben hast? Lazar, möchte wissen.
Ich prompte mal kurz, ich habe einfach nur geschrieben, definiere sportliche Resilienz.
Macht das Sinn. Ist super einfach, super neutral, das passt. Und dann sucht ihr halt die besten Sachen raus. Nee, es ist auch vollkommen in Ordnung. Also ja, gebe ich euch recht. Ja, ist gut. Good learning. Aber das mit der Kritikfähigkeit, das finde ich sehr, sehr gut.
Ja, aber das ist doch auch klar. Damit ist, glaube ich, ist das gemeint, was wir als Coaches ganz platt als coachable bezeichnen. Du kannst ein toller Athlet sein, aber wenn du nichts annimmst, was dir irgendjemand von außen sagt, dann hast du wahrscheinlich ein gewisses Talent, aber das Ausarbeiten dieses Talents wird nichts werden, wenn du keine Tipps, keine Kritik, keinen Rat annimmst. Also coachable ist genauso wichtig.
Was war dein letzter FDP-Test auf dem Rad, Lukas?
340 Watt.
David, wann haben wir den letzten gemacht? Haben wir den zweiten? Haben wir den Redo?
Nein, wir haben bisher nur einen gemacht und das war mein allererster FDP-Test und ich habe gar nicht verstanden, was ich da machen sollte.
Wir werden bald ein Redo machen. Mal
Spätestens
gucken.
im neuen Haus hole ich mir einen Kicker für mein Rennrad und dann können wir das über Swift machen, das ist den FDP-Test. Dann ist der komplett ausgesteuert.
Das ist nice. Das ist cool. Das ist gar nicht so schlecht. Guck mal, zum Beispiel, ich bin Trendsetter. Ich sehe jetzt, andere Leute machen auch FTP-Tests. Ist dir das aufgefallen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du Trendsetter bist oder ob das gerade Allgemeinmode ist. Es ist ja sowieso, es ist ja immer, alles passiert ja in Trends und es ist Bewegung gegen Bewegung. Wir kommen aus der High Intensity, alles muss kurz und hart sein, Phase der letzten, würde ich jetzt mal sagen, 6 bis 8 Jahre. Functional Fitness, High Rocks, CrossFit, alles ultra geil. Und wenn du aber jetzt so auf Social Media guckst, was da gerade so richtig trendet, das sind das Rennrad-Content, Lauf-Content, Ultra-Endurance-Lauf-Content, wie hier, wie heißt der? Ich habe den einen Deutschen vergessen, der diesen Lauf dann in den USA gewonnen hat, diesen Ultra-Trail-Run, der jetzt mit Schürrle zusammen den ersten deutschen Ultra-Trail-Run, diesen Last Soul Ultra organisiert. Alles orientiert sich rund um Ironman, Langdistanzen, die viele Influencer gerade auf Instagram, Rennrad-Content, ich mache meine erste Langdistanz, dies, das. Ich glaube, wir kommen aus dieser Super-Intensity-Phase. Gerade ist das Pendel irgendwo so in der Mitte und es geht gerade, glaube ich, mehr und mehr in diese Ausdauerphase. Wenn wir uns überlegen, ich glaube, so in den 90ern und frühen 2000ern war Triathlon, Radfahren, Radsport ja auch schon ein Riesending mit Jan Ullrich und Co. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese ganze Phase gerade, also dass wir wieder am Anfang dieser, wir gehen mehr in die Rad- und Endurance-Phase geht. Wie viele Leute Pogi abkulten auf Instagram, der ja auch einfach ein geiler Typ ist, da mit dem Radfahren und so weiter. Also ich glaube, wir bewegen uns als Gesamtsportbubble, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen mehr in die, wir haben Bock auf Ausdauersport-Richtung. Das ist witzig, weil Lukas macht es gerade genau andersrum.
Ja, weiß ich gar nicht. Lukas, machst du das andersrum? Hast du das Gefühl?
Nee, nur weil er es historisch gerade eben so aufgezählt hat. Er sagt, er kommt ja aus der Langdistanz und aus dem Ultra-Endurance-Sport und geht gerade in die Intensität ein Stück weit.
Ich glaube, Lukas, so wie ich, also ich kenne jetzt Lukas, wie lange kennen wir uns jetzt? 2 Jahre, glaube ich. Ne? Ja. Das ist jetzt so seit der Eröffnung. Ich glaube, durch so ein paar Education-Portale, durch die du jetzt gegangen bist und so weiter, haben sich einfach so ein paar andere Perspektiven relativ zeitnah für dich gebildet, einfach. Und das bist auch, Gott sei Dank, und deswegen schätze ich dich so sehr und ich schätze Lukas sehr dafür und David auch schon von Anfang an, ihr beide wart nie so stark indoktriniert innerhalb dieser Functional Fitness CrossFit Bubble. Ihr hattet nie so stark diese Kult, weißt du, diese Impact, so dieses, ich muss daran festhalten, denn das ist das Beste, was es gibt. So, ne? Es gibt nichts anderes.
Ich glaube, das macht die Historie, wenn du aus einem anderen Sport kommst. Wenn du vorher nicht wirklich was gemacht hast oder nur gepumpt hast und dann ist CrossFit so dein Ding, dann vielleicht ja. Aber ich habe ja, weißt du ja, vorher 10 Jahre Football gespielt, andere Sachen gemacht. Lukas kommt aus dem Endurance-Sport. Wenn du schon andere Sachen gesehen hast, dann, und auch andere Coaches und Szenen gesehen hast, dann hast du vielleicht auch schon mal gesehen, dass jeder denkt, er hat die Weisheit mit dem goldenen Löffel gefressen und er hat die beste Thematik und dann nimmt man sowas vielleicht auch nicht immer direkt an.
Ja, das ist wahr. Ein anderes Thema, kurz so ein kleines, so einen kleinen Bogen zu spannen. Chris Hinshaw, ist euch beiden ein Begriff? Lukas, David? Chris Hinshaw als der Endurance Coach quasi in der Functional Fitness Bubble, der jetzt ja auch super viel High Rocks macht.
Aber auch mit einer starken Laufprägung, ne? Also er ist jetzt nicht der Schwimmgott, sag ich mal, oder nee, der Radfahrcoach vor dem Herrn.
Er hat
grundsätzlich die Ausdauergrundlage verstanden, aber er ist sehr, am stärksten ist er im Laufen.
Ja. Und er kommt ja auch aus dieser Grundannahme der Map, ne? Der Maximum Aerobic Progression, so Power, dieser Idee mit dem intervallischen Aufbau von Kapazität und über Phasenentwicklung und so weiter, von langsam und lang, moderat zu kürzer und zu High Intensity und kurz. Und je nachdem, in welchem Domainbereich ich mich viel bewege, muss ich mein Training ganz gezielt sozusagen innerhalb dieser einzelnen Phasen halt aufrechthalten, entwickeln, progressiv gestalten und mich ausschließlich drin bewegen, dass ein Teil in meinem Sport ist. Und etwas, was er mal gesagt hat, und ich fand das sehr, sehr, sehr gut erklärt, was Zone 2 zum Beispiel angeht, um da wieder den Bogen zu spannen, ist, er hat gesagt, rein hypothetisch, wenn wir uns nur an unserem Puls orientieren, und ich nehme jetzt nicht nur eine reine monostrukturelle Bewegungsform oder Übung, wie Rudern, Laufen, eine reine Cyclical-Bewegung, sondern ich nehme jetzt eine Mixed-Modal-like kontraktionsbasierte Bewegung. Und du baust ein langes 2 Stunden M-Rap, wo du sagst, du ruderst, du machst Walking Lunges, du machst Devil's Presses von mir aus, Kettlebell Swings und von mir aus, weiß ich nicht, ist egal, Push-Ups ein paar.
Das klingt für mich wie der Endurance-Test von der vom Bundesverband.
Keine Ahnung. Kann sein, der Team-Test, genau, mit Schlitten ziehen und so. Das ist Endurance-Test, natürlich so. Und jetzt hast du das 2 Stunden lang. Und jetzt wollen wir sagen, wir nehmen Zone 2 und definieren das als ein bestimmter Herzfrequenzbereich, den wir aufrechthalten wollen. Puls darf nicht höher sein oder bleibt zwischen 145 Schläge, als Beispiel. Und muskuläre Ermüdung kommt hinzu. Was ist die Folge daraus in der Regel bei ganz, ganz vielen Leuten, wenn sie permanent den Blick auf ihre Uhr werfen oder auf den Puls und gucken und sagen, ich bleibe nur in dem Pulsbereich, weil das ist ja Zone 2. Und
er hat das. Also sie werden langsamer.
Du wirst viel langsamer.
Und was passiert? Und sie werden immer langsamer, weil sie eine
Muskulatur. Die Kontraktionen werden ja auch langsamer. Du baust halt enorm ab.
No. Ist das noch dann Zone 2?
Über die Pulsdefinition gehst, ja.
No. Und das ist der Fehler. So, das in dem Fall.
Naja,
in dem
Kontext ist falsch. Das ist, ja, weiß ich nicht, ob das der Fehler ist. Das ist
der Fehler, weil was lernt, der Körper lernt. Deswegen ist der Fehler. Nee. Die Beschreibung ist?
Nee, ist es nicht.
Die verstopft, doch, hör zu. Sag erstmal, warum es nicht ist.
Es ist, weil es ein unterschiedliches Verständnis in einem unterschiedlichen Kontext ist. Du hast bewusst vorher ein Szenario aufgemalt, das nicht cyclical ist, was darauf ausgelegt ist, was kontraktionsbasiert ist. Dieser ganze Trend und so, wo das auch herkommt, ist ja der Endurance-Bereich. Das ist der Cyclical-Bereich. Selbst in Sportarten, wo du die Art der Modalität wechselst, wie im Triathlon, ist das alles cyclical. Du schwimmst lange, dann fährst du lange Rad, dann läufst du lange.
Ja.
Du bist einfach. Du in Zone 2. Ich glaube einfach, meiner Meinung nach, ist dieser Ansatz zu sagen, ich mache jetzt Kettlebell Swings, Wallballs, Handstand Push-Ups und dann ruder ich. Das pulsbasiert zu machen, macht in der Kombination keinen Sinn. Du kannst wahrscheinlich klassisches Zone-2-Training nur auf Cyclical Movements anwenden. Aber ich habe auch noch keinen gesehen, das muss ich auch sagen, der bei Instagram gepostet hat, heute geile Zone-2-Session. 4 Runden, 30 Wallballs, 15 Handstand-Push-Ups, 10 Kalorien rudern. Habe ich noch nie gesehen, bin ich ganz ehrlich. Alle, die irgendwas mit Zone-2 posten, die waren immer nur laufen.
In der Regel schon. Und das ist es halt. Das ist ja der Kontext, aber Coaches machen es oft falsch.
Das sind ja zwei komplett verschiedene Arten an Training. Das eine ist ja kardiovaskulär und das andere ist Krafttraining. Du kannst es gar nicht vergleichen.
Ja. Geht ja. Es gibt Menschen, diese Debatte haben wir. Es gibt Menschen, die können Double Under in Zone 2 springen. Ist nachvollziehbar?
Nur Double Under gehe ich mit.
Ja, so. Weil es ist eigentlich kein Cyclical Movement, aber es ist schon eher, aber es ist auch sehr muskulär. Das wissen wir halt auch, ne?
Es kommt jetzt drauf an, wir hatten bei uns bei CrossFit Wuppertal eine, die auch gecoacht hat, die hat doch Double-Anders-Kurse gegeben, die ist in so einer Seilchenspringen-Nationalmannschaft und ist auch im Guinness-Buch der Weltrekorde, Double-Anders auf dem Hintern sitzen und solche Sachen. Die springt hier Double-Anders-Cyclical, aber die wiegt, glaube ich, auch nur, ich bin super schlecht im Schätzen, aber die wird unter 50 Kilo wiegen.
Deswegen sage ich, also es gibt auch Leute, die das können. Es gibt auch Leute, die können. Ist ganz wild. Hat jemand von euch, kennt ihr noch diese Vegan-Doku? Diese, wie hieß die? Netflix? Diese Vegan-Doku,
ja. Die
so populär war?
Dazu muss ich
Game Changer.
Ja, dazu muss ich jemand an die eine Stunde Podcast-Folge von Michael Band denken, wo er eine Stunde lang mit Nachweisen diese Doku zerlegt hat. Das ist ganz, ganz grausam.
Und da war es so. Da ist ein Typ, der ist Veganer. Es hat jetzt nichts damit zu tun, so, ne? Um Gottes Willen, es ist auch kein Rant gegen Veganer, aber es geht nur, weil es eine Doku war. Da war ein Typ, der konnte unendlich viele Kettlebell Swings machen. Dass der Kontext dieser Doku war, weil er Veganer war, konnte auf einmal diese Kettlebell Swings, das war völlig absurd, hat nichts damit zu tun. Aber es gibt auch Leute, du könntest theoretisch gesehen auch kontraktieren, eine 12-Kilo-Kettlebell nehmen oder eine 16-Kilo-Kettlebell eventuell und könntest die so lange halt machen, bis deine Hände abfaulen.
Weißt du, wenn du das den ganzen Tag machst, es gibt auch Shaolin-Mönche, die mit einem Stock in Zone 2 gegen Baum schlagen können, über 14 Stunden. Das schaffen die.
Ja, und das ist Konditionierung. Das heißt, es gibt Leute, deswegen halt dieser spezifische Teil, zu sagen, es gibt Leute, die können sicherlich auch Walking Lunges, die können von den ganzen Tag auf Walking Lunges laufen. Weil ich meine, es gibt sicherlich jemanden, der kann den ganzen Tag auf Händen laufen. So, und er wird nicht müde davon. So.
Ja, aber das ist ja nicht der Konsens und das ist erst recht nicht das, woran man sich flächendeckend im Coaching orientieren sollte.
Nein, definitiv nicht. Und deswegen ich habe es jetzt nur deshalb hervorgehoben, weil dieser Kontext so wichtig ist. So. Und ich auch so sehr oft, was mir halt immer wieder auch vorgehalten wird, so schwarz-weiß denke. Und in diesem Fall ist es so, ey, ich versuche das Ganze halt mit Absurditäten ein bisschen aufzusplitten, um zu sagen, okay, es gibt immer wieder Ausreißer in bestimmten Bereichen, die das entsprechend können. So. Und es ist immer kontextabhängig. Habt ihr das verstanden?
Ich verstanden.
Und was wichtig ist, egal in welchem Kontext ich in der Regel Zone 2 mache, egal wie ich es nenne, es ist kein Junk-Volume. Training ist ja nie völlig nutzlos. So, es hängt halt nur davon, ob es halt in den Plan passt, ob es Sinn macht oder ob es Zeitverschwendung ist, einfach weil ich was anderes machen könnte, was viel, viel besser und wichtiger ist. Ich glaube, dass es nicht schlecht geredet wird. Aber weg von Zone 2, Leute, mehr zu Critical Power.
Ja, aber jetzt.
Wisst ihr, seit wann es Critical Power-based Science-Erforschung gibt?
Nee, aber das wirst du uns jetzt sagen. Jetzt kommt nämlich dein Referat, was du vorbereitet hast.
Ich habe gar nichts vorbereitet, seit den fucking 60er Jahren.
Ich dachte, du denkst jetzt im Hintergrund so ein Plakat auf, Critical Power, so wie in der Schule oder so. Heute sprechen wir über Critical Power.
Ich mache so ein neues Video. Ducks explain Critical Power. Was, Lukas, was hast du, wir diskutieren gerne drüber. Ne? Wir haben noch nicht viel Zeit,
das stimmt,
intensiv
ja.
darüber zu unterhalten. Was hast du für Fragen mitgebracht?
Ich frage an dich.
Ja.
Ich würde mal gerne wissen, welche Schwelle ist bei dir die Critical Power?
Also, was ist erstmal Critical Power? Wir sprechen von, bei der Critical Power beziehen wir uns immer auf die sogenannte Time Power Curve. Ist das euch beiden ein Begriff? So, die Time Power Curve ist ja einerseits personenbezogen und auf der anderen Seite ist sie immer bezogen auf die Domäne beziehungsweise auf die Übung. Soweit verständlich? So, jetzt müssen wir verstehen, was haben wir für Inhalte innerhalb der Critical Power. Also wenn wir überleben, die Critical Power ist die definierte Schwelle innerhalb einer festgelegten Power-Time-Curve. Das heißt, wie lang ist die entsprechende Domäne und die Modalität und wie viel Energiekapazität habe ich generell?
Aber ist dann die Critical Power nicht eine neue fancy Definition von der Laktatschwelle?
Nein.
Die müsste da drüber sein, glaube ich. Also die Critical Power ist ja dein Maximum, oder?
Nein, weder noch. Die Critical Power ist die Schwelle, die ich langfristig halten kann. Wenn wir unser Energiesystem modern denken, und das bedeutet, wir haben die ATP-Produktion findet auf allen drei Ebenen zeitgleich statt. Kreatinphosphat-basiert, laktisch, alaktisch und glykogenbasiert. Okay? Unter Oxidation, also mit Sauerstoff. Alles findet zeitgleich statt. So, es gibt, die Annahme war immer, und so wurde lange Zeit auch Energiesysteme vermittelt, dass wir sagen, wir haben das Sprint, Kurzzeit, wir haben das Mitteldistanz und dann hast du die Fettstoff quasi Produktion, ATP aus Fettstoffen generiert. Das hat sich ja, das ist ja, es findet alles parallel statt. Das Energiesystem, wenn wir reinzoomen, wir müssen ganz tief reinzoomen, alles findet zeitgleich statt. So. Nur irgendwann ist natürlich über die Länge der Domäne, ist einer, der schaltet sich einer mehr oder weniger ein. So.
Kontinuum.
Genau. So. Es ist eine Synergie, die entsteht innerhalb dessen. Und die Critical Power ist die Schwelle, an der ich W heißt mein Primer, das heißt meine Energiekapazität, die ich habe, der Tank, und der ist unterschiedlich groß bei uns allen, individuell. Manche Leute haben einen sehr großen Energietank, nehmen wir Endurance Athletes beispielsweise. Manche haben eine, der ist niedriger. Nimm mal als Beispiel, nimm den Functional Fitness Athlete und nimm den Hyrox Athlete. So, beispielsweise, also Fitness Race. Ich will es nicht Hyrox nennen, weil es markenbasiert ist. Nimm den Fitness Racing Athlete und nimm den Functional Fitness Athlete. Die Energiekapazität eines Functional Fitness Athletes ist kleiner, definitiv von der Menge an die Energie, die er zur Verfügung hat, Die Energiekapazität und die Menge, die er an Energie besitzt, um aufzubringen, ist bei einem Functional Fitness Athlet höher als bei einem Fitness-Racing-Athleten.
Gesamtkapazität?
Genau. So. Die Schwelle ist unterschiedlich hoch bei beiden aber.
Aber warum ist das so? Der Fitness-Racing-Athlet sollte doch durch eben diskutiertes Zone-2-Training eigentlich über die größere Energiebasis verfügen.
Nee, er ist effizienter. Er ist einfach effizienter in dem eigentlichen. Was definiert denn Fitness-Racing? Wodurch definieren die sich denn? Nicht durch ihre Maximalkraftwerte und nicht durch deren Power-Output.
In dem Kontext ist die VO2 Max ja entscheidend, ne? Wenn du so rangehst.
Jein, auf keinen Fall. Ey, die VO2 Max ist. Guck die, also bei wem ist sie höher?
Gute Frage. Kommt auf das an, wofür sie benutzt.
Je nachdem, aus was für Sport sie kommen. So, weißt du, was ich meine? Also wenn du dir nimm dir Functional Fitness Athletes, Top Level, Games Level, die haben in der Regel, die Männer zumindest, das weiß ich, einen VO2 Max von über 70. Einen Rich Froning von 74, einen Lazar Djukic hat er einen von 72 und so weiter und so fort. Trotzdem werden die Zeitdomäne im Fitness Racing, im High Rocks, ist viel zu kurz, als dass du sagen könntest, du könntest da einen Vergleich ziehen. Selbst ein Rich Froning würde wahrscheinlich beim High Rocks ein Top Läufer sein. Selbst wenn er ein beschissener Läufer ist. Einfach weil seine Kapazität einfach dahingehend so groß ist vom Energie.
Aber du kannst ja eine Functional Fitness VO2 Max nicht mit einer Lauf VO2 Max.
VO2 Max ist die VO2 Max. Es gibt keine Modalitäten. Es gibt keine Modalitäten. Es gibt keine Modalitäten spezifische VO2 Max. Die VO2 Max ist das Maximale an Sauerstoffkapazität, was dein Körper verarbeiten kann.
Das ist richtig, aber du kannst sie sportspezifisch erfassen. Du hast eine andere zwischen Laufen und Fahrradfahren. Das sind zwei verschiedene Werte.
Seid ihr euch wirklich sicher?
Da verwette ich meinen rechten Bizeps drauf.
Okay. Also das wäre ja dann, was du sagst, wäre ja dann quasi eine Modalitäten spezifische VO2 Max.
Genau. Die Gesamtbelastung für den Körper eine andere ist.
Dein Körper hat Muskelgruppen beansprucht.
Mehr freie Energie, um sich darauf zu fokussieren.
Okay. Also maximale, lass mich kurz überlegen. Ja, kann ich verstehen. Maximale Sauerstoffaufnahme quasi. Kurz nachdenken, je nach Modalität könnte unterschiedlich ausfallen. So, ja, Laufen, Fahrradfahren, ja gut, ist in der Regel da, stimmt, gebe ich recht. Weil das muskulär.
Eine VO2 Max im Functional Fitness zu bestimmen, ja, ist meiner Meinung nach nicht möglich, weil es immer was anderes ist. Es ist nicht monostrukturell und nicht immer gleich reproduzierbar.
Ja, stimmt schon, gebe ich recht. Das ist so ein bisschen schwieriger, ja, gebe ich recht. Deswegen sind ja auch die Max-Puls-Werte beim Laufen. Anders als beim auf dem Fahrrad. Das ist ja auch normal, es weicht ja auch so um 10-15% dann ab voneinander. Sorry, habe ich mich korrigiert. Aber nochmal kurz zurück. Critical Power ist die Schwelle, an der diese Energieerneuerung und Bereitstellung von Energie für unser System in Homöostase ist mit dem Verbrauch.
Dann ist es ja quasi die Laktatschwelle, hat David schon recht. Ja.
Aber es gibt, ist es nicht, das, ja, es ist sehr nah beieinander. Aber es ist auch nicht gleichzeitig das, es ist eine eigene Schwelle, weil es gibt Menschen, die Laktat unterschiedlich verarbeiten und unter mehr Laktat anders besser performen können oder eine andere Laktattoleranz haben, beispielsweise. Jemand, der ein größeres Laktatfenster hat, kann ja auch viel höhere Laktattoleranz einfach ertragen. Also die Toleranz.
Ja, du kannst länger über der Schwelle bleiben.
Genau. So. Und das ist unabhängig dessen. Weil dieser Bereich dessen ist für ein etwas einfacher gestaltetes Modell einfach im Kontext dessen, ist es viel einfacher, auf die CP zurückzugreifen. Du definierst einfach.
Weiß ich nicht. Theoretisch ja. Wenn du als Coach da sitzt, dann ja. Aber ich glaube, mit einem Laktattesting, mit Blutlaktatwerten und klassischem, sag ich jetzt mal, Leichtathletik-Laktattest mit diesem Piekser am Ohr, ist es einfacher, da kommst du schneller an Daten. Du kannst schneller mit einer Datenbasis arbeiten, als das mit CP der Fall ist. CP mag vielleicht das wissenschaftlich und im Gesamtkontext bessere und sauberere Modell zu sein. Ich glaube aber, in Anwendung ist dann vielleicht die Laktatschwelle dann wieder besser. Das ist ja ähnlich wie das, wo wir eben auch diskutiert haben über Zone 2. Vielleicht ist diese Definition über Pulszonen nicht perfekt und nicht ideal im wissenschaftlichen Kontext, aber hinreichend für den Athleten am Arm, draußen, mit dem Pulsgurt, mit der Uhr, ist es wahrscheinlich das einfachste Vehikel, was dir die Möglichkeit gibt, da ein Gefühl zu bekommen.
Du kriegst aber, also in der Regel ist es ja auch, also was es einfach macht, ist Folgendes. Du musst immer eins bedenken. Was habe ich für Tools? Und wir sind natürlich in einer sehr digitalisierten, modernen Welt. Also um Gottes Willen, das dürfen wir jetzt nicht außen vor lassen. Wir bewegen uns ja nicht hier in der Steinzeit, wo wir sagen, oh, wir haben keinerlei Tools zur Verfügung. Laktotests, das gibt es alles. Mit all diesen Dingen lassen sich sehr genau und sehr gezielte physiologische Erkenntnisse einfach hervorheben, wo wir sagen, hey, das sind unsere Werte, das sind unsere Schwellen. Lukas, du kennst, wir haben Atemgasanalyse, müssen wir auch mal machen jetzt mit der neuen Maske, einfach mal dich durchjagen. Dass wir das alles durchtesten, ist alles cool. Dann haben wir konkrete Daten. Alle Daten sind wichtig. Das Einfachste ist es aber, einen Delta-Test zu machen beim Laufen. Lauf eine Meile, hab deine Max-Allout-Zeit. Lass uns 5 Kilometer laufen, lauf deine Max-Allout-Zeit. Du nimmst das Delta aus dieser Produktion und du hast deine Critical Power. Das ist so die Erkenntnis, die wir gerade haben. Einfach in dem.
Das ist aber sehr tagesformabhängig, ne?
Voll, das, definitiv. Ja. Und das kannst du, und da hast du immer ein plus minus 10% Sekunden zum Beispiel auf die Zeit. Es ist nie genau. Aber genauso gut kann ein Laktattest auch sehr tagesspezifisch sein. Weil was ist, wenn ich müde bin, wenn ich mich nicht halt voll auspowern kann, wenn ich nicht in meinen x 20 Minuten Steigerungstest, bin ich doof, Stufentest, wenn ich da nicht voll reinhacken kann. Beispielsweise. Ist genau, es ist immer, das ist es ja, nichts davon ist hundertprozentig genau. Die Absurdität dahinter, dass uns das verkauft wird, das ist halt das Problem. Und jeder, der sagt, das ist das Genaueste, was du hast, meine fucking Whoop, jeden Tag am Arm, Leute, das wisst ihr doch auch. Wie oft war die, weißt du?
Deswegen trage ich es ja nicht mehr. So. Also, auf der einen Seite, finde ich, hat die Whoop oft dazu geneigt, einen zu glasen und dir zu sagen, heute war wirklich alles super geil, du bist der Allergeilste, wirklich, du bist der Allerbeste. Und dann...
Heute bist du 20 Jahre jünger.
Ja, und dann stehst du sonntags morgens auf, warst samstags abends einfach nur gemütlich zu Hause, hast vielleicht mit deiner Frau gegrillt und bist zeitig ins Bett gegangen, schläfst lange, stehst sonntags morgens nach 9,5 Stunden auf und die Whoop sagt zu dir, du bist im roten Bereich ein nicht regeneriertes, faules Stück Scheiße. Also da habe ich Sachen gesehen, da habe ich mir gedacht, dass...
Was ich sagen muss, ist, ich bin ja ein Whoop-Träger seit 5 Jahren jetzt. 4 Jahre habe ich meine Whoop. Sie ist sehr akribisch und sie ist wirklich sehr genau. Das muss man schon sagen. Also sie weiß, wenn ich krank werde, sie kennt meine... Und es sind die einfachen Daten, die sie halt nutzt. HRV bei mir, bin ich erholt, ist meine HRV durch die Decke, through the roof, über 150. Gut erholt ist meine Ruhefrequenz, meine Herzruhefrequenz niedrig, auf 40. Und ich bin erholt. Und das ist meistens übereinstimmend. So. Aber das sind ja nicht die zwei einzigen Sachen, die diese Whoop halt macht. So. Algorithmisch. Die macht ja auch, wie war der Strain, wie war dies, wie war das. Aber das ist ja auch nur ein Tool. Und ich würde niemals jemandem sagen, achte auf deine Whoop. Was du machen kannst, ist, ey, du gehst in den Wettkampf hinein am Wochenende, du läufst deinen Marathon, du läufst deinen Triathlon. Guck mal, dass du vorher nicht die ganze Zeit rot bist die Woche. Weißt du, was ich meine? Also dafür ist es ja okay.
Dafür ist es okay. Aber jetzt, übrigens, ich hab eben nebenbei, deswegen war ich kurz am Telefon, nochmal geguckt, wie das mit der VO2 Max in verschiedenen Domänen ist. Und Lukas, gute Nachrichten für dich, du darfst deinen rechten Bizeps behalten. Die Werte können je nach Sport- bzw. Testmodalität variieren. Gründe dafür, Muskelmasse und Muskelrekrutierung. Beim Laufen zum Beispiel wird mehr Muskelmasse aktiv genutzt, Beine und Rumpf, wodurch die Sauerstoffaufnahme oft höher ist. Beim Radfahren zum Beispiel ist die Muskelmasse zwar groß, aber beim Sitzen ist die Oberkörperbeteiligung geringer, meist etwas niedrigere VO2-Max-Werte. Und jetzt kommt nochmal die dritte, auch Triathlon wieder Disziplin. Beim Schwimmen ist die beanspruchte Muskelmasse kleiner. Dazu kommt dann noch die horizontale Körperlage und vor allem auch die Atemrestriktion, die dafür sorgt, dass dein VO2 Max im Schwimmen, weil du halt beim Kraulen ja nicht unendlich viel Möglichkeit hast, die Atemzüge zu machen, ist die sogar häufig deutlich niedriger. Das führt dazu, dass in der Regel, wenn du den VO2 Max-Wert als Referenzwert nimmst, der bei den meisten Leuten der höchste ist, du meistens 5-15% weniger beim Radfahren hast und 15-25% weniger VO2 Max beim Schwimmen.
Wisst ihr, was pervers ist? Kennt ihr den höchsten VO2 Max ever?
Oh, ich habe das irgendwo mal gelesen, aber ich weiß es nicht mehr.
Ich meine ein Radfahrer. wenn ich mich nicht irre.
Ja, mit EPO dann wahrscheinlich nachgeholfen.
Das Lustige ist, Lance Armstrong war auch immer nur so um die 80 plus irgendwie so.
Ja, weil er der Stoff geholfen hat, hinreichend.
So, aber warte mal, das muss ich jetzt kurz googeln, Alter. Das ist so dieser Brainfuck-Moment. Gib mir eine Sekunde. Oscar Svensson, 97,5. Da war er 18.
Jan-Ulrich hatte safe einen von 100 und der hat zu der Zeit 100 Zigaretten am Tag geraucht.
Aber habt ihr eine Messung gemacht?
Ich habe noch, hab noch einen Gutschein dafür.
Cool.
Den habe ich letztes Jahr, oder haben wir alle, an der Stelle kleine Inspiration für euch, Lazar, Zwinker, Zwinker. Das haben wir bei Kostel Wuppertal alle zu Weihnachten geschenkt gekriegt von den Box-Ownern, dass wir an der Uni Wuppertal eine sportliche Leistungsdiagnostik im Fachbereich Sport machen. Allem drum und dran. FTP-Test, VO2-Max-Test, alles. Dann haben wir alle einen Gutschein geschenkt gekriegt. Den habe ich nur immer noch nicht eingelöst, weil, wie ihr ja wisst, ich gerade sehr viel Zeit auf der Baustelle verbringe und ich natürlich bei sowas auch nicht mit irgendeinem Dulli-Score nach Hause gehen will. Das heißt, erstmal gehen wir wieder in die Phase rein, wo viel mehr trainiert wird, damit ich dann da auch den Highscore machen kann, weil den werde ich dann natürlich auch in der Box aufhängen.
Du trainierst doch nicht viel weniger. Für einen VO2 Max.
Aber ich bin weniger erholt.
Jetzt? Ja, das ist als Kopfsache.
Nee, Junge. Alles Kopfsache. Also ich stehe jetzt seit fast 9 Monaten, 5-mal die Woche um 5 Uhr morgens auf, um dann zu trainieren, von 8 bis 16 Uhr zu arbeiten und dann bis 20 Uhr auf der Baustelle zu sein. An den Tagen, wo ich nicht um 5 Uhr aufstehe, stehe ich um 6 Uhr auf zum Schwimmen oder zum Laufen und bin trotzdem auf der Baustelle. Ich glaube, regenerativ trotzdem, ist da noch mehr Luft.
Und trotzdem ballerst du 350 Watt Intervalle auf dem C2-Bike.
Macht Spaß.
Siehst du? Lukas, was war bei dir letzter Test?
62 auf dem Fahrrad.
Ja, das ist stark. Laufen wahrscheinlich. Das ist krass.
Ja, kommst du beim Laufen auf die fast vielleicht 70 oder 67, sowas?
Ich hab was Lustiges. Die Perversion ist, wenn ich das kurz mal erzählen darf, als ich MMA noch aktiv gekämpft habe und immer so in dieser Peak-Phase, wo ich halt viel Gewicht abgenommen habe, ne, und halt gecuttet habe und dann halt auch trainiert habe, habe ich unglaublich viele Assault-Bike-Intervalle damals schon gemacht, vor 10, 12 Jahren, vor dem Functional-Fitness-Zeit. Meine Top-Laufzeit war zu der Zeit 19,35 auf 5K, so 1-2 Wochen vor dem Wettkampf. Und ich habe damals eine Leistungsdiagnostik gemacht und hatte einen VO2 Max auf von 63 beim Laufen. Und das mit 30, so im Alter. Und das war schon, das ist so, jetzt aktuell sagt meine Whoop, super lustig, Thema Whoop, ich wäre bei 50. Das für so einen alten Sack wie mich mit 42, der jetzt bald 43 wird, glaube ich, kann ich da schon sehr, sehr stolz drauf sein. So ganz wenig. Könnt ihr mir jetzt mal auf die Schulter klopfen, ihr zwei Jungspunde?
Ja, gute Arbeit. Wir arbeiten noch ein bisschen an der Lauftechnik und dann wird das richtig was.
Und an dem Ranzen vielleicht mal ein bisschen arbeiten.
An dem Ranzen? Welchen soll ich nehmen? So ein Scout oder so ein For You?
Nee, den Ranzen ein bisschen abbauen, den du rundherum trägst. An der Stelle liebe Grüße an Christian Weber, der freut sich schon auf dich.
Ui.
Ui, ui. Aber bevor er aufgestanden ist, muss er zweimal anspannen. Hast du das gesehen? Einmal so und musste, dann nochmal aufstehen.
Ich musste die Falte nach hinten in die Hosentaschen stecken, Alter.
Das ist wie dieses Bild, dieses Homer Simpson-Meme, wo der hinten am Körper dann dieses Gummiband hat, wo alles so zusammengespannt ist.
Ich werde alt, Mann. Also es ist, ich komme jetzt von, wie viel Kilo? Von 97 komme ich jetzt auf 90, bin ich gerade. Und Leute, ich sag euch eins, und das ist halt wirklich mein To-Go-Ding, wenn ihr über 40 seid, lauft nicht Gefahr und nehmt zu viel zu. Denn was ich merke ist, und das ist das Eklige daran, eigentlich müsste ich eine Fettabsaugung machen, wenn ich diese überflüssigen Fettzellen, die sich bei mir ja gebildet haben einfach, die zwar jetzt leer sind, aber trotzdem sind die da. Die werde ich nicht mehr los. Das ist halt echt ein Problem.
Mach bitte nur Absaugung im Gesicht, damit du diesen Florida Mar-a-Lago-Schick hast mit diesen ganz eingesaugten Wangenknochen.
So. Ein Schnorris dazu.
Ja, dann das Hufeisen.
Leute, ey, hört doch mal auf. So, ihr Lieben, eine Stunde. Ich hab die Schnauze voll. Ich kann nicht mehr. Ich bin zu Hause, wie ihr seht. Lukas, hast du Spaß gehabt?
Ich habe Spaß gehabt.
Sehr schön. Sehr gut. Nächstes Mal machen wir mehr. Wir testen mal. Wir müssen mal irgendwas machen. Bald. Wolves Athletes Camp. Haben wir bald wieder so ein Trainingscamp, machen wir ja demnächst. Checkt das bei uns auf dem Instagram-Profil auf.
Sag mal Datum direkt. Gib mal Zahlen, Daten, Fakten.
Jetzt hast du mich erwischt, Alter.
Ich guck schnell nach.
Ich hab's, ich hab's,
25.26.10.
Und wir haben am Ende des Jahres auch nochmal schön in der Übergangszeit, haben wir nochmal Winter is Coming Event, auch für alle Level geeignet, wirklich, wenn wir sagen alle, dann ist es für alle, weil wir beim Kraft und beim Liften und so weiter keine absoluten Werte nehmen, sondern wir nehmen relative Scores. Das heißt, wenn ihr leicht seid und stark seid, habt ihr mehr Punkte, als wenn ihr groß und schwer seid und schwer hebt. Also es lohnt sich beim Winter is Coming 5 Kilo abzuspecken, um dann halt einen guten Lift zu machen. Das gibt Punkte. By the way, sehr schön. Freut mich.
Dann gehe ich rein und mache einen Sack zu.
Oder ganz kurz, Lukas, hast du noch was? Sorry, David.
Ich habe nichts. Ich bin wunschglücklich. Alles schön.
Sehr schön. Ja, schöne Diskussion. Sehr viele Insights mitgebracht, Lukas. Vielen, vielen Dank. Du bist eine Bereicherung.
Ja, oh, danke.
Gut, dann an alle, die bis hierhin zugesehen, zugeschaut, zugehört, was auch immer haben. Vielen Dank. Wo auch immer ihr das hört, Spotify, ich glaube, sind wir auch bei Apple, Lazar, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auf YouTube. Gebt uns einen Daumen nach oben, bewertet irgendwie die Folge, interagiert damit. Interaktion gibt mehr Reichweite, das hilft uns. Genau, dann bedanke ich mich bei dir, Lazar. Bei Instagram @coach_Lazar und bei dir, Lukas, Instagram-Handle
keine Ahnung, Lukas irgendwas _, zieh's mich tot.
Okay.
Ich verlinke ihn mit dem nächsten Drop. Mit dem Drop der nächsten Folge verlinke ich ihn. Kann sein, dass die Folge am Samstag erst kommt.
An meinem Geburtstag.
Zu deinem Geburtstag.
Dann, genau, danke euch beiden. Danke für die gute Stunde und dann hören wir uns Ende nächsten Monat.
Geht's gleich in den Feierabend, Leute, ganz kurz. Der Jingle kommt. Ihr Lieben.